Der Nächste bitte. Der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl.
Herzlich willkommen in der GFO-Klinik Brühl, dem Marienhospital. Wir begrüßen heute die Chirurgin Andrea Hoffmann. Sie ist Oberärztin und koordiniert das zertifizierte Hernienzentrum. Unser Thema der Sendung heute ist Hernien-Schwachstellen in der Bauchwand. Hallo Frau Hoffmann, schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo Frau Ellerkamp und vielen Dank für die Einladung.
Frau Hoffmann, Hernien ist ja schon gar nicht so einfach auszusprechen. Vielleicht können Sie uns mal erklären, was dahinter steckt. Was sind überhaupt Hernien?
Also Hernien, das Wort, das stammt aus dem Griechischen ab, von dem Wort Hernus. Das bedeutet so viel wie Knospe, Vorwölbung und genau das ist es eigentlich auch. Das ist meistens ein Defekt der Bauchwand, eine kleine Lücke, aus der sich dann ein Bruchsack mit möglicherweise Inhalt von Eingeweiden aus der Bauchhülle vorwölbt und das nennt man dann Bruch.
Und dazu gehört, was viele wahrscheinlich auch umgangssprachlich kennen, der Leistenbruch ist auch ein Hernienbruch.
Ganz genau. Sozusagen. Das ist eigentlich die häufigste Bruchart, die wir hier sehen bei uns, aber es gibt auch andere Bruchformen, wie zum Beispiel ganz normale Bauchwandbrüche, den Nabelbruch, das ist auch eine häufige Bruchform, die jeder kennt eigentlich, aber es gibt auch isolierte Löcher in der Bauchdecke, die sich bilden oder die manchmal auch schon angeboren sind. Oder Narbenbrüche, wenn eine bereits bestehende Naht wieder aufgeht zum Beispiel. Oder es gibt auch den Zwerchfellbruch, das ist so eine innere Hernie.
Also alles, was so mit der Bauchwand zu tun hat. Und genau. Nicht nur eben den Leistenbruch, den kennt man am häufigsten eigentlich. Wenn man das sich das Allgemeine nochmal anguckt, das Thema Hernien, betrifft das eher die Männer oder die Frauen? Kann man das überhaupt so sagen?
Ja, das kann man schon ziemlich genau sagen, weil es tatsächlich so ist, dass so im Verhältnis 9:1 das aufkommt. Nämlich 9 ist in diesem Fall der männliche Part und 1% die Frauen. Also man kann eigentlich sagen, dass 27% der Männer in ihrem Leben mal einen Leistenbruch bekommen und nur 3% der Frauen.
Und ist es so, dass die Männer pünktlich zum Arzt gehen oder das wahrscheinlich, der sagt ja die Leiste so ein bisschen ab. Ich sage das jetzt mal ganz umgangssprachlich.
Ja, nicht nur das. Die Männer haben halt so ein bisschen das Pech in dem Fall, dass sie eine Sollbruchstelle haben, den sogenannten Leistenkanal, in dem ja als in der menschlichen Entwicklungsgeschichte der Hoden aus dem Bauchraum rutscht in den Hodensack. Und dieser Kanal ist halt noch da und der Samenstrang muss ja auch wieder vom Hoden zurück in den Bauch zur Prostata wandern, sodass da immer eine Lücke ist, die dann in den meisten Fällen einfach weiter wird und sich da entlang ein Bruchsack bildet.
Das heißt, die Gefahr bei Männern ist dann deutlich aufgrund der Anatomie schon mal wesentlich höher.
Ganz genau. Und natürlich auch so ein bisschen, das ändert sich zwar jetzt heutzutage, dass der männliche Beruf früher doch deutlich körperlicher war. Männer mehr körperlich anstrengende Berufe haben und damit auch mehr Druck auf Bauchraum und Leistenregionen oft besteht.
Und dann mehr gefährdet sind. Hm. Gibt es auch schon Kinder, die so einen Leistenbruch auch haben?
Oder? Ja, das gibt es ja sogar angeboren. Manche Babys kommen damit zur Welt. Es gibt Kinder in jedem Alters, die auch einen Leistenbruch haben können. Das wird dann auch in der kinderchirurgischen Klinik versorgt. Das sollte auch tatsächlich meistens oder immer versorgt werden. Leistenbruch ist eine OP-Indikation.
Wo man das dann schon im Kindesalter, also im Säuglingsalter auch schon erkennen kann, können das Ärzte dann schon, können das schon sehen. Frau Hoffmann, Sie sind ja die Koordinatorin des Hernienzentrums, also das heißt, Sie sind ein zertifiziertes Zentrum. Was muss man dann da erfüllen, um das operieren zu dürfen und sich so zu nennen?
Ja, also erstmal mache ich das nicht alleine, sondern gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Herrn Wernig, wir machen das zusammen. Und natürlich mit unserem ganzen Team, um sich zertifiziertes Hernienzentrum nennen zu dürfen, durchgeht man ganz strenge Rituale und Regeln einer Kommission, die besteht aus der Deutschen Herniengesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine Viszeralchirurgie und der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Hernien. Und die haben bestimmte, was man halt erfüllen muss, aufgestellt. Das ist die Anzahl der Hernienchirurgen, die das machen dürfen. Die müssen die Facharztbezeichnung Viszeralchirurg oder Allgemeinchirurg haben. Für Narbenbrüche sogar den speziellen Viszeralchirurgen. Man muss eine bestimmte Fallzahl erfüllen an verschiedenen Brüchen. Man muss vorweisen können, dass man als Hernienchirurg schon mindestens 150 eigenständige OPs durchgeführt hat.
Also schon eine ganze Latte an Anforderungen, die Sie da erfüllen müssen, um sich zertifizieren zu lassen.
Genau, dann auch, wie man das diagnostizieren kann, welche operativen Maßnahmen man ergreifen kann, CT, Sonographie, Kooperation mit Radiologie, Anästhesie, Intensivmedizin, es muss halt alles vorliegen, man muss es auch nachweisen, man muss eine bestimmte Anzahl an wie soll ich das nennen? Komplikationsrate muss man offen darlegen. Man darf eine bestimmte Grenze nicht überschreiten an Rezidiven, an postoperativen Komplikationen wie Blutungen oder
schnelle. Das muss alles im Grunde schon erfüllt werden, die Kriterien.
Genau. Ja. Das wird auch immer wieder kontrolliert. Man muss auch alle 3 Jahre sich rezertifizieren. Man muss nachweisen, dass man an Fortbildungen teilgenommen hat, die auch vorgegeben sind, die wichtig sind für dieses Fach. Und von daher ist das schon ein sehr reglementiertes und diszipliniertes Verfahren, so eine
Zertifizierung. Hoher Anspruch auch an die Zertifizierung. Von Krankenhäusern wird ja oft vorgeworfen, dass sie zu viel operieren. Und das ist ja so seit Jahren auch immer wieder das Thema, genau, hören wir oft im Krankenhaus. Ist denn eine Operation bei dem Leistenbruch grundsätzlich, gibt es da verschiedene Abstufungen, wo Sie sagen, das kann auch noch so bleiben oder bei Beschwerden erst, wann würden Sie operieren?
Also wenn man es ganz streng sieht, ist die Indikation mit der Diagnosestellung eigentlich auch schon da. Ne? Weil ein Leistenbruch, es gibt natürlich verschiedene Stadien, manchmal ist es beginnend oder man nennt es auch weiche Leiste, dann macht es nur manchmal Beschwerden. Manchmal ist es schon eine Vorwölbung, die sichtbar ist mit Schmerzen und Druckgefühl. Manchmal ist es ein Riesenbruchsack, wo man schon sieht, da ist Darm im Bruchsack. Da gibt es natürlich Dringlichkeitsabstufungen, aber prinzipiell ist es eine OP-Indikation.
Ich kann mir vorstellen, wenn das schon sehr fortgeschritten ist, dass vielleicht jemand auch nicht mehr so mobil ist, also vielleicht sich nicht mehr so gut bewegen kann, wenn das, haben Sie solche Fälle auch, oder?
Das haben wir auch, gerade bei Leistenbrüchen. Wenn wir da jetzt bleiben, ist es natürlich häufig beim Mann so, wie eben erklärt, dass der Bruchsack sich in den Leistenkanal und damit auch Hoden ausbreitet und dann auch eben da eine große Raumforderung ist. Das macht Schulunregelmäßigkeiten, Probleme beim Wasserlassen, Schmerzen, bei der Kleidung geht es ja schon los, dann passt die Hose nicht mehr oder beim Sitzen, Autofahren kann das natürlich stören bei so großen Brüchen. Das ist jetzt nicht die häufigste Form, aber die gibt es immer wieder, dass die Menschen einfach auch nicht gern zum Arzt gehen, Angst haben vor der Konsequenz.
Oder vielleicht auch, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch so ein bisschen so ein Tabuthema ist, vielleicht wenn man das hat oder so, dass man sagt, naja, es ist auch so in Richtung Genitalbereich.
Ja, das kann ich, das nicht so. Das kann ich eigentlich nicht bestätigen. Nö, das ist, also die Patienten, die zu uns kommen, haben das in der Regel nicht.
Und ein Leidensdruck natürlich auch schon. Genau. Wenn man jetzt bei Ihnen und Ihrem Team operiert wird, Frau Hoffmann, der Patient wird, ich weiß nicht, wie lange, können Sie noch mal sagen, wie lange so eine OP so durchschnittlich dauert?
Ja, kommt natürlich auch immer auf das Ausmaß an und die Technik, aber wir bieten 2 Techniken hauptsächlich an. Einmal die laparoskopische Methode, TAP, das ist eine transabdominelle präperitonale Netzimplantation,
schwieriges Wort, das heißt minimalinvasiv, so in der Art,
genau, wenn es das die Schlüssellochchirurgie, wir operieren von innen, vom Bauchraum aus, und dann gibt es die konventionelle Technik nach Liechtenstein, da operiert man von außen. Von der OP-Dauer bei einer mittelgroßen Hernie ohne Voroperationen und Schwierigkeiten im Bauchraum reden wir so von einer halben, dreiviertel Stunde OP-Zeit.
Ah ja, das für eine relativ, Seite. Genau. Relativ schnell dann. Und wie lange muss der Patient bleiben, so durchschnittlich?
Das sind ambulante Eingriffe.
Das heißt, das danach ein bisschen Ausruhen noch, also Aufwachraum, das was, und dann gucken Sie nochmal.
Ausschlafen, wenn alles in Ordnung ist. Und auch während der Narkose keine Komplikationen waren, natürlich, das muss man alles beachten. Manche dann Patienten nehmen ja Blutverdünner, wenn da jetzt irgendwas passiert, intraoperativ eine Blutung entsteht oder im Kreislauf was war, dann bleiben die natürlich auch mal über Nacht zur Beobachtung. Aber prinzipiell sind beide Techniken offen und auch minimalinvasiv mittlerweile ambulant.
Das hatte ich noch gar nicht gefragt, aber das Alter der Patienten, wenn wir jetzt den männlichen Patienten mit dem Leistenbruch nehmen, wie alt sind die, wenn da durchschnittlich die sich operieren lassen?
Also die meisten sind dann tatsächlich schon jenseits der 40, so 50, 60er Bereich. Aber es gibt auch schon junge Männer, Sportler oder junge Menschen, die körperlich arbeiten, die mit einem Leistenbruch kommen.
Und dann vielleicht schon so eine, dass es vielleicht vorher auch schon da war oder beziehungsweise, dass sich das noch weiter ausgedehnt hat.
Vorher vielleicht schon war und dann erst symptomatisch wurde durch eben körperliche Anstrengung. Es kann auch einfach mal nur ein Umzug sein, dass man eine schwere Kiste hebt oder im Garten einen Sack Erde oder sowas. Und dann ist auf einmal eine Wölbung da und dann kommen die und wollen das abklären oder kommen schon vom Hausarzt mit der Diagnose und wir bestätigen das nur noch.
Was sagt der Patient denn oder was soll der Patient denn nach der Operation sagen? Wie soll es ihm gehen? Also was ist die Verbesserung seines Zustandes? Gibt es überhaupt dann gar keine Probleme mehr? Oder?
Das ist ja das Ziel, was wir haben, genau. Das soll natürlich erstmal das, die Gefahr einer Einklemmung soll nicht mehr gegeben sein. Das ist ja das Hauptproblem bei Brüchen, der Bauchwand oder auch der Leiste, dass sich da eben Eingeweide einklemmen könnten, die dann gefährdet werden, was zum Notfall-OP führen würde. Und manchmal auch zum Verlust von Darmsegmenten zum Beispiel. Mhm. Das will man ja verhindern, deswegen frühzeitige OP, bevor das einklemmt. Und dann sollen die natürlich nach der Operation beschwerdefrei sein, keine Schmerzen mehr haben, keine Vorwölbung, keine kosmetischen Auffälligkeiten. Die sollen unbeschwert sein und nicht mehr mit dem Gefühl, oh Gott, es könnte jederzeit vielleicht einklemmen und durchs Leben laufen. Mhm. Und dann muss man operiert werden, egal wo man gerade ist. Dann also lieber geplant.
Das heißt also, genau, die Beschwerden sind dann weg. Wie lange dauert das ungefähr?
Das ist auch wiederum unterschiedlich. Ne? Es gibt da aber so einen Schnitt, dass wir sagen, also so 3-4 Wochen sollte man sich Zeit geben, dass man beschwerdefrei ist. Manche gehen hier schon ohne Schmerzmittel am OP-Tag raus. Manche haben doch
gutes Zeichen bei Ihnen.
2-3 Wochen, dass sie sagen, es wird zwar immer weniger, aber ich merke es noch. Das ist tatsächlich individuell auch unterschiedlich.
Ja, das hört sich gut an, vor allen Dingen für den Patienten auch, dass der bei Ihnen gut aufgehoben ist. Ich fand es auch nochmal sehr beeindruckend, was Sie gesagt haben, was man alles wirklich vorweisen muss, wenn man ein zertifiziertes Zentrum ist. Das ist ja jetzt nicht einfach mal nee, mir nichts, dir nichts. Also da braucht man ja viel Vorbereitung und ein gutes Team an der Seite auch.
Das auf jeden Fall, ja. Aber das haben wir.
Frau Hoffmann, ich danke Ihnen, das hört sich auch so an, Frau Hoffmann, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass wir diesen Podcast zusammen aufzeichnen konnten und bei dem nächsten chirurgischen Themen sind Sie wieder dabei, will ich hoffen.
Sehr gerne, es hat Spaß gemacht. Ja,
vielen Dank. Auch. Vielen Dank.